Anfang eine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 6. Aber spät am Schabbat in der Dämmerung des ersten Wochentages kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Das Thema ist einige Gedanken zum leeren Grab. Die Frauen, die sind dort ganz früh hingegangen und plötzlich merken sie, das Grab ist leer. Stellen wir uns mal vor, wir tragen einen zu Grabe und wir wollen ihn vielleicht den nächsten Tag besuchen und plötzlich alles weg. Der Tote nicht mehr da. Die haben ganz schön Schreck bekommen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, vielleicht bist du auch einer davon, der das gar nicht glauben kann. Der sagt, wie soll das gehen? Wie soll denn das gehen? Und wisst ihr, die Bibel ist deswegen Gottes Wort, weil sie genau da ehrlich ist. Denn auch die Jünger haben das nicht kapiert. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Abvers 11, da steht: Und als jene hörten, dass Jesus lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Sie glaubten nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Das heißt, wenn du zweifelst, wenn du denkst, das kann doch gar nicht sein, dann musst du nicht denken, dass du da alleine bist. Die ersten Jünger haben das auch nicht kapiert. Die wussten, Jesus hat das gesagt, ich werde auferstehen. Die haben das auch geglaubt. Und als es denn soweit war, ja, da war der Glaube weg. Lukas Kapitel 24, die Verse 10 bis 12. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen und dies zu den Aposteln sagten. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten nicht. Wie leeres Gerede. Vielleicht denkst du auch, ja, ich bin jetzt hier in der Kirche und die erzählen da immer von Jesus, dass der lebt. Die haben doch echt irgendwo einen Schatten. Der ist doch gestorben. Also, dass Jesus gestorben ist, das ist ja geschichtlich nachweisbar wie nichts anderes auf dieser Welt. Also von Ungläubigen auch. Also muss man kein Christ sein. Also jeder vernünftige Wissenschaftler, der nicht lügt, der weiß, dass es einen Jesus von Nazareth gab und dass der auch dort am Kreuz hing und auch dort gestorben ist. Und die Auferstehung hat natürlich auch einiges an Beweisen. Aber die ersten Jünger, die haben das nicht kapiert. Und deswegen, wenn du ja auch ein Zweifler bist in deinem Glaubensleben, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Dein Zweifel kann sich verändern zum Glauben. Später, die gleichen Jünger haben ihr Leben für diesen Jesus gelassen. Wenn das nur ein Hirnspinst gewesen wäre, für einen Hirnspinst lässt du dein Leben nicht, oder? Alle Jünger, außer Johannes, mussten den Märtyrertod sterben. Also wenn das nur so eine Fata Morgana gewesen wäre, dass Jesus gar nicht auferstanden wäre, dann sind das ziemlich dumme Leute. Nein, es war eine Überzeugung. Und die kam nicht aus ihnen. Gott hat ihnen Stück für Stück die Augen geöffnet. Das ist das Erste, was ich euch heute am Ostern sagen will. Wenn du so denkst, ich kann das gar nicht richtig kapieren, dann sage ich herzlich willkommen im Club. Die ersten Jünger waren auch... Die standen da wie ein Brett vor dem Kopf. Die haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Da kann doch jemand nicht aufstehen plötzlich vor den Toten. Und jetzt kommt etwas Zweites. Wisst ihr, wo hat man Jesus eigentlich hingelegt? Was? In eine Höhle, in ein Grab. Ne? Wisst ihr, wem das Grab gehörte? Josef von Arimathäa. Das war ein ganz armer Mann. Was war das? Der hat Geld gehabt. Und damals in Israel, dort die Gräber, wenn man dort Geld hatte, dann hat man sich das schön gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die Gruft unglaublich schön aus war, mit Blumen, mit Bäumen, und das war schon richtig cool. Die gewaltige Gruft, die sicherlich sehr schön war, konnte den Jüngern keinen Trost geben. Warum nicht? Weil Jesus nicht da war. Da ist ja viel passiert an dieser Gruft. Die Soldaten sind da wie Tote umgefallen. Ganz viel ist passiert. Engel waren da, die haben geredet. Die Jünger waren da. Da ist viel passiert. Und trotzdem waren die alle zu Tode betrübt. Markus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Sieh mal, das ist etwas ganz Menschliches. Wer von euch stand schon mal vor einem Grab? Ihr noch nicht? Du auch schon. So wenig? Alle waren, oder? Die Jüngeren vielleicht nicht. Es ist etwas Fürchterliches, wenn du einen Menschen, den du liebst, dort so übergeben musst. Die Jünger, die standen dort vor der Gruft. Das Grab war leer, aber nichts konnte sie trösten. Sie trauerten und weinten. Was ist denn da passiert auf der Gruft oder bei der Gruft? Da waren Engel. Die haben gesagt, dieser Jesus, der lebt. Da haben Menschen eine wunderbare Botschaft gepredigt. Engel und die Jünger auch. Einige haben auch geglaubt. Nicht alle. Wisst ihr, was das bedeutet? Du kannst an einem schönen Ort sein. Diese Gruft, die war ganz toll, wunderbar. Da wurde sogar geredet und gepredigt von Jesus. Und trotzdem trauerten viele und weinten. Warum? Weil diese Menschen den Herrn Jesus nicht erkannt haben. Du kannst hier in der Kirche sein. Du kannst etwas hören, du kannst sagen, ja, irgendwie glaube ich schon, dass es vielleicht einen Gott gibt. Dankeschön. Aber wenn du diesen Jesus nicht einladest, wenn du mit ihm keine Beziehung hast, dann ist alles tot. Und darum geht es. Es geht darum, dass du eine Beziehung zu Jesus bekommst. Das ist der Schlüssel. In Lukas Kapitel 24, Vers 12. Und ihre Reden erschienen ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur leinende Tücher liegen, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Er wunderte sich. Glaubte er hier? Nicht richtig, oder? Er hat sich gewundert. Was ist denn jetzt da passiert mit unseren Herrn? Unglaublich. Sie haben sich gewundert. Und wisst ihr warum? Jesus war nicht da. Johannes 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in der Gruft, und siehe, zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht: Rabuni, Meister. Diese Begebenheit. Sie ist dort am Grab, die Maria, und sie weint. Und wem sucht sie? Wem sucht sie? Jesus. Was hat Jesus gesagt? Ich bleibe im Tod. Was denn? Nee, was hat er denn gesagt? Ihr schläft ihr alle. Ich werde auch verstehen. Was macht sie denn am Grab? Aha. Wer war denn Maria? Eine Ungläubige? Nein, eine Gläubige. Sieh mal, du kannst auch gläubig sein und du suchst Jesus und er ist nicht da. Maria hat Jesus gesucht und ihn nicht gefunden. Aber was passiert jetzt? Was ist dann passiert? Hat Jesus gesagt, oh, Pech gehabt, die Maria, die glaubt nicht, das ist eine Ungläubige. Ja, steht das hier? Aha, wer hat sich wem offenbart? Jesus. Die hat die gar nicht erkannt, die hat gesagt, das wäre der Gärtner. Sieh mal, in dein Leben kann es sein, dass du Jesus nicht mehr siehst. Und dann kannst du dich vom Intellekt anstrengen, wie du willst. Du kannst suchen nach Gott, wie du willst. Es muss das Entscheidende passieren. Jesus muss sich dir offenbaren. Und das tut er übrigens gerne. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Die Bibel sagt, wenn ihr Gott von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr ihn nicht finden. Was denn? Ach, doch finden. Okay. Das Dritte. Es war ja ein kleiner Stein vor der Gruft. Ach so, ein großer Stein. Aber den hätte ein Kind auch wegkauen können, oder? Was meint ihr, wie groß der Stein war? Aha. Was hat er so gewogen? Mindestens. Ja. Ist doch kein Problem, oder? Sieh mal, da ist ein unglaublich großer Stein vor der Gruft. Und jetzt passiert etwas. Markus 16, die Verse 2 bis 8. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, die beiden, die Frauen. Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Die haben sich Gedanken gemacht. Dieser Stein, der richtig schwer ist, 2-3 Tonnen, wer kriegt den weg? Hast du auch in deinem Leben etwas, was du weghaben willst, was menschlich gesehen nicht möglich ist für dich? Was für ein Stein bedroht dein Leben? Welchen Stein möchtest du gerne wegnehmen? Welcher Stein hindert dich, zu Jesus zu gehen? Und du machst dir Gedanken, wie kann dieser Stein weggehen? Ich möchte zu Jesus, aber ich komme nicht ran. Dieser bekloppte Stein. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß und Engel waren da. Die Engel Gottes haben diesen Stein kurz mal weggenommen. Und das kann in dein Leben genauso passieren. Gott greift in dein Leben ein und kann Dinge wegrücken, wo du der Meinung bist, das schafft kein Mensch. Das wirst du in deinem Leben erleben, weil dieser Jesus lebt. Das ist ja kein toter Jesus. Das wird aber nur Hirnspinsterei bleiben, wenn du nicht in einer Beziehung zu diesem Jesus kommst. Und ich möchte dich dazu einladen, auch heute, zu sagen, Herr Jesus, wenn du wirklich existierst, wenn das stimmt, dann komm in mein Leben. Hier bin ich. Wenn das stimmt, dass du der Herr bist, dann offenbare du dich. Wenn du das von Herzen sagst, dann wirst du merken, dass Jesus sich dir offenbaren wird. Dieser große Stein, weggerollt von den Engeln. Und jetzt kommt etwas Wunderbares, noch ein wunderbarer Gedanke. Das sind ja alles Gedanken so über das leere Grab. In Johannes 20, ab Vers 3, da steht, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, das war Johannes, und kam zuerst zu der Gruft und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen. Und er ging nicht hinein, Da kommt Simon Petrus, der ihn folgte, und er ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und ich möchte uns jetzt noch etwas sagen, etwas Wichtiges. Das ist mir bei der Betrachtung groß geworden. Ich will jetzt nicht über das Turiner Grabtuch sprechen, was die katholische Kirche dort hat. Ob das nun das Tuch ist, interessiert mich gar nicht, weil das mich nicht interessiert, weil das ein totes Relikt ist. Ich glaube an diesen Jesus, ich brauche das Tuch nicht. Ich habe Jesus in mein Leben. Ich gebe mich nicht mit etwas Toten ab. Das Tuch ist tot, Jesus lebt. Aber wisst ihr, was mir so wichtig geworden ist? Wer hat denn diese Tücher besorgt? Ja, jetzt guckt ihr alle. Sehen wir, wir lösen so oft was in der Bibel und denken so wenig nach. Ne? Wer hat denn diese Grabtücher, wer war das? Waren das die Römer? Wer? Ja, sehr gut. Josef, der reiche Mann, die haben Geld hingelegt, das waren teure Sachen. Jetzt ist Jesus auferstanden und plötzlich erwähnt die Bibel, er hat das, was die Jünger ihm geschenkt haben, ganz schön säuberlich gefaltet. Was will uns das über Jesus sagen? Jesus würdigt alles, was wir ihm geben. Das war den Herrn Jesus nicht gleichgültig. Hätte sagen können, interessiert mich das? Hör mal, ich bin auferstanden von den Toten. Was interessiert mich das tote Tuch da von den Josef von Arimathäa oder von Maria Magdalena? Nein, die Bibel sagt, dass es gefaltet war. Es war an einer Stelle. Und das merkt ihr, lieber Bruder, liebe Schwester. Keinen Dienst, den du für Jesus tust, vergisst er. Und das Letzte, und das ist die herrlichste Botschaft überhaupt, die wir Christen haben, ist, der Tod ist besiegt. Wenn Jesus nur am Kreuz geblieben wäre und wäre dort gestorben, er hat alles richtig gemacht und er wäre nicht auferstanden, dann wäre alles umsonst. Man kann nicht sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus, der ist für mich gestorben, aber ob der auferstanden ist, das weißt du dir selbst nicht. Dann vergiss es. Ein Jesus am Kreuz ohne Auferstehung bringt dir 0,000. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. 1. Korinther 15, das sagt Paulus in Vers 13, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Jesus Christus nicht auferweckt. Wenn aber Jesus Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltslos, unwichtig, aber auch euer Glaube. Und dann steht, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das ist die biblische Antwort, die Wichtigkeit der Auferstehung. Das Kreuz, so gewaltig es ist, würde uns nichts nützen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und dann steht in Hebräer 2, Vers 14 etwas. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wisst ihr, das ist doch so, wir merken, der Tod, der gehört nicht dazu. Der nervt, oder? Ich hasse den Tod. Liebst du den Tod? Ich nicht. Ich hasse ihn. Wie die Pest. Gott hatte das am Anfang nicht gewollt, den Tod. Das kam durch die Sünde. Aber wie kommen wir jetzt da raus? Und Jesus ist die Lösung. Wir als Christen haben eine Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Und wir wissen, dass wir nicht dort im Tode bleiben werden. Wir müssen sterben. Aber sobald wir den letzten Atemzug machen, sagt die Bibel, sind wir sofort erlöst bei dem Herrn. Und da sagt die Bibel, da geht die Post richtig ab. Dagegen ist unser Leben hier ziemlich langweilig. Und ich möchte dir zum Schluss noch einen Satz mitgeben aus Johannes 11. Wer von euch kennt den Diepsteichfriedhof? Viele, ne? Ja, ich auch. Da sind ja auch unsere ganzen Toten dort, die meisten. Da steht ein Satz, Johannes 11, 25, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ich auch. Sieh mal, nimm das einfach mit. Vielleicht hast du dein ganzes Leben gesucht nach Antworten. Es sind drei Antworten, die sind absolut lebensnotwendig für uns Menschen. Die stellt sich jeder Mensch. egal ob reich, arm, Zinto, Deutsche oder wer auch immer. Das sind drei Fragen, die stellst du dir auch. Woher komme ich? Wozu bin ich hier? Und wohin gehe ich eines Tages? Und auf diese drei Fragen gibt die Bibel klare Antwort. Und die Bibel sagt, du bist ein Geschöpf, du bist ein geliebtes Wesen Gottes. Das Problem in deinem Leben ist nicht Gott und auch nicht dein Vater und deine Mutter. Das Hauptproblem deines Lebens ist deine Sünde. Und Jesus hat das gewusst und ist ans Kreuz gegangen, um für diese Sache zu bezahlen. Er hat sozusagen das, was du verkehrt gemacht hast, hat er sich gerade gemacht. Und dann sagt die Bibel, wenn wir dann sterben, mit dem Bewusstsein, dass ich Jesus Christus mein Leben übergeben habe, dann habe ich eine Ewigkeitsperspektive. Ich möchte schließen mit einer Situation, die wir gestern hatten. Wir waren gestern bei unserem lieben Bruder Maiko und es ist schon ein Bild des Elends, menschlich gesehen. Da ist ein Mann, der eigentlich noch viel zu jung ist zu sterben, 56 Jahre ist noch kein Alter. Das war so ein Mann, der war noch mehr als ich, über 100 Kilo. Und jetzt liegt so ein kleines Häufchen Elend da. Aber menschlich vom Tod gezeichnet, strahlt ein Friede von ihm aus. Der ist nicht von dieser Welt. Christen müssen auch sterben. Ja, aber sie sterben anders. Christen sterben nicht allein. Jesus ist bei ihnen. Ich wünsche mir von Herzen, dass du diesen Jesus Christus kennenlernst und dass er dir hilft, zu verstehen, woher komme ich, wozu bin ich hier und wohin gehe ich eines Tages. Ich kann euch nur sagen, ich habe keine andere Antwort in mein Leben gefunden auf diese Fragen, außer in Christus. Ich habe vor über 30 Jahren mein Leben diesem Jesus gegeben und ich habe es nie bereut. Doch eine Sache habe ich bereut. Ja, ich war zwar erst 17,5, aber ich habe mich trotzdem geärgert, warum ich nicht früher mit Jesus gelebt habe. Ihr jungen Leute, verplättert euer Leben nicht. Euer Leben ist das Kostbarste, was es gibt. Und ich freue mich, dass es hier junge Menschen gibt, die jetzt schon in diesen jungen Jahren mit Jesus unterwegs sind. Und auch wenn du ein älterer Mensch bist, ich weiß nicht, wie du dein Leben vielleicht momentan geführt hast oder führst. Vielleicht hast du manches in dein Leben gegen die Wand gesetzt. Ich sage dir nur eins, egal was du auf dem Kerbholz hast, du kannst bei Jesus nochmal neu anfangen. Egal, was du verbrochen hast, Jesus wartet nur auf ein ehrliches Gebet und dann wird alles gut, weil er lebt. Amen.